So schön, euch heute hier zu sehen. Richtig cool. Hat es einen Grund, dass die ersten beiden Reihen frei sind? Also, keine Ahnung. Ist okay. Genau. Richtig schön, dass du heute da bist. Richtig schön, dass ihr alle da seid. Wenn ich jetzt so fragen würde, wie geht's euch, dann würde ich wahrscheinlich so einen ganzen Mix aus verschiedenen Antworten und Gefühlen bekommen. Und jeder, der hier sitzt, hat wahrscheinlich so ein bisschen was anderes auf dem Herzen. Bei manchen ist es vielleicht ein bisschen mehr Freude aus einem konkreten Anlass. Vielleicht ist es aber auch so, dass du bekümmert bist oder, keine Ahnung, so jetzt gerade kommt ja die Sonne, mega cool. Aber mir ging es auch in den letzten Tagen so, habe ich auch gedacht, oh, das ist schon trüb, gell? Und das wird jetzt auch immer dunkler. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, wie du heute hier bist. Ich habe letzte Woche auf der Gemeindefreizeit mal gefragt, weil ich heute so ein freies Thema, also wir machen heute kein Thema zur Predigtreihe, das geht dann im neuen Jahr weiter, unsere Predigtreihe Evangelium. Und ich habe ein freies Thema und ich war erstmal komplett überfordert. Ich habe gar keine Vorgabe und da habe ich mal gefragt auf der Gemeindefreizeit, so ganz unterschiedliche Generationen, ja, aber was soll ich denn predigen? Was interessiert euch denn? Was sind so Fragen, die ihr habt? Und da kamen schon einige ziemlich gute Fragen. Und so ein bisschen ist rausgekommen, so allgemein, die Frage, die viele beschäftigt aktuell, ist die Frage, was machen wir denn mit den aktuellen Geschehnissen um Israel? Das sind aber auch so viele Fragen, so ein ganzer Blumenstrauß, dass ich gedacht habe, okay, ich versuch's mal. Und ich muss hier ehrlich, voll ehrlich sagen, ich bin kein Israel-Experte. Und ich habe auch mich nicht in meinem Theologiestudium oder auch danach so mega damit beschäftigt. Deswegen habe ich zum einen gesagt, oh, puh, also ich kann euch jetzt aus einer Woche heraus nicht eine theologische Abhandlung geben, aber vielleicht seid ihr auch ganz froh drum. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ein bisschen unbefangen bei dem Thema und es ist jetzt nicht so, einfach nur so mega mein Herzensthema. Es gibt ja auch Theologen, die haben so Israel so als ihr Herzensthema. Und ich habe mich mal dran gewagt und ja, es ist eine Kompasspredigt. Und zwar, ich glaube, es ist gut, wenn ihr die Predigt so versteht als so ein Kompass, der gibt ja Richtungen an, also nicht nur eine Richtung, sondern verschiedene. Und da hilft dann, dass man da hingeht. Aber man muss selber gehen. Und ich werde auch heute eine Kompasspredigt halten, also ein paar Richtungen aufzeigen, Orientierung geben, aber weitergehen oder in diese Richtung zu gehen und dann noch tiefer zu bohren, das ist dann euer Job. Ob ihr es macht, ist euch überlassen. Und da dürft ihr euch gerne auch die Predigt nochmal anhören oder auf mich zukommen, wenn ihr Fragen habt. Die aktuelle Situation, die ist entstanden eigentlich so richtig aus dem, was am 7. Oktober 2023, also dieses Jahr, passiert ist. Da gab es einen Terrorangriff auf Israel. Ich denke mal, jeder von euch hat das irgendwie mitbekommen, mehr oder weniger. Und das waren Terroristen, die haben sich einen Zugang verschafft in Israel hinein und haben dort einfach wahllos Menschen getötet, ohne bestimmte Menschen als Ziel zu haben, sondern einfach alle. Und unschuldige Menschen. Und die Besonderheit, oder warum das so Aufsehen erregt hat, war eben die Art und Weise, die Brutalität, aber auch die Freude über das Leid danach und auch währenddessen. Und das hat die Welt schockiert und die Medien sind voll davon. Ich weiß nicht, wir hatten letzte Woche auch, hatte Topse, jemand aus unserer Gemeinde, in der Gemeindefreizeit gesagt, ich wollte die News vorlesen, aber das ist so schlimm, also das kann ich heute nicht machen. Und da habe ich nur gedacht, ja, stimmt, es ist irgendwie schon krass. Mir geht es auch so, ich will mich eigentlich gar nicht so viel damit beschäftigen. Und schon wieder erleben wir, wie die Welt irgendwie Kopf steht. Erst war Corona, dann war der Ausbruch im Ukraine-Konflikt, der ja immer noch aktiv ist. Und jetzt kommt ein neuer Konflikt, der etwas mit unserer westlichen Welt macht. Und also ich habe auch die Woche nochmal so überlegt, wow, also vor vielleicht 4 Jahren waren viele Themen noch ganz anders oder auch ja, so Themen, die gar nicht aufgekommen sind, sind jetzt präsent. Wie gehen wir denn mit Krieg um? Und was sollen wir denn, was ist unser Auftrag als Christen? Und es stellt uns vor mega vielen Fragen und es wäre irgendwie falsch, darauf nicht einzugehen oder das irgendwie zu ignorieren. Wir haben die Medien, wir haben die Gesellschaft und was mir da aufgefallen ist, ganz persönlich ist, dass richtig viel Hass und einfach eine krasse Feindlichkeit da ist und super stumpf auch oft argumentiert wird. Also ich habe mittlerweile öffne ich die Kommentare zum Beispiel gar nicht mehr, wenn ich irgendwie auf Instagram oder so bin, weil das ja so, das tue ich mir nicht mehr an. Kann ich euch nur empfehlen, lasst es, es bringt nichts. Und überall bekommen wir irgendwie so diesen Hass entgegen und gleichzeitig ist so die Herausforderung, da nicht mitzuziehen oder die große Frage, die da auch entsteht, ist, okay, was soll ich denn jetzt machen? Wie soll ich damit umgehen? Und warum das oft so ist, ist, weil einfach Dinge undifferenziert sind und auch nicht über bestimmte Kommunikationswege, die wir heute haben, gar nicht wirklich wirklich gegeben ist, dass wir uns auf Augenhöhe unterhalten, in einem Miteinander und in einer Begegnung, sondern Menschen, die wir da sehen, oft online, die sind irgendwo und jeder kann seine Meinung kundtun. Und es gibt so ein paar allgemeine Fragen, die mit dem Konflikt aufgetreten sind. Zum einen die Frage nach der Gerechtigkeit, also wer hat Recht und Unrecht in dem Ganzen? Wie geht es weiter? Also Orientierung, befinden wir uns jetzt in der Endzeit, die Frage nach der Zukunft. Wem kann ich Glauben schenken und wem nicht? Die Frage nach Wahrheit. Und ich glaube, es ist wichtig, erstmal zu verstehen, das sind keine neuen Fragen. So eine Zeit, was jetzt gerade passiert, das wirft oft die gleichen Fragen auf. Also die Fragen, die ich gerade vorgestellt habe, sind Fragen, die kommen irgendwie immer, wenn Krisen da sind. Und wenn es plötzlich auch uns betrifft, noch mal viel mehr. Und ich glaube, dass diese Fragen, ganz egal ob das Gerechtigkeit, Orientierung, die Frage nach der Zukunft oder die Frage nach der Wahrheit ist, da macht es Sinn, in die Bibel hineinzuschauen, weil sie hat den Anspruch, darauf eine Antwort zu geben. Und entscheidend für mich ist heute, ich möchte keine politische Predigt halten. Ich möchte keine politische Rede halten, weil das ist nicht unser Auftrag. Ich habe viel darüber nachgedacht, okay, in welche Richtung sage ich was, in welche Richtung sage ich bewusst etwas nicht. Mir geht es nicht um einfach irgendwie eine Meinung, sondern mir ist wichtig, aus der Bibel heraus darüber etwas zu sagen, über diese Fragen, die dich und auch mich beschäftigen. Und ganz zentral ist, glaube ich, die Frage, die über allem steht, nicht was soll ich tun oder was ist was die tun, ist das falsch oder richtig, sondern ich glaube, im Grunde geht es darum, den Blick auf Gott zu richten. Was will denn Gott? Was ist denn Gottes Wille? In Gesprächen merke ich das häufig, wir drehen uns um uns selbst und wir fragen uns, was für eine Entscheidung würde ich treffen oder was für eine Entscheidung muss ich treffen? Aber lass uns doch den Blick generell auf Gott richten und fragen, Gott, was willst du denn? Was ist denn dein Wille? Was hast du denn zu sagen dazu? Und dann in die Bibel hineinzuschauen, weil die Bibel gibt eben Antworten. So generell in der Pädagogik sagt man, es gibt so Kopf, Herz, Hand. Und ich finde es oft hilfreich, das so aufzuteilen. Es gibt Dinge kopfmäßig, die wir wissen sollen, die wichtig sind für uns zu verstehen. Aber da stehen zu bleiben, wäre total falsch, weil wir haben auch ein Herz. Und die Bibel sagt, unser Herz ist das, wo wir Entscheidungen treffen. Und da führt alles zusammen. Und nur Kopfwissen zu haben, aber nichts zu fühlen und keine Entscheidung zu treffen, das ist falsch. Das führt nicht zu einem lebendigen Glauben. Und die Hand steht dafür, dass wir auch etwas tun sollen, dass wir handeln sollen. Sie kann aber auch dafür stehen, dass wir etwas lassen sollen, dass wir etwas nicht tun sollen. Und um diese drei Aspekte geht es mir, wenn ich jetzt mal ganz konkret auf einige Fragen eingehe, die uns, ja, einige von euch beschäftigen. Das erste ist der Unterschied zwischen Politik und dem persönlichen Glauben an Jesus Christus. Das ist total wichtig zu verstehen, weil wir haben super viele politische Fragen und gleichzeitig, wenn du sagst, du bist Christ, stehst du ja auch da und denkst, okay, was soll ich denn als Christ jetzt tun? Und diese Unterscheidung, das werden wir gleich noch sehen, die ist ganz arg wichtig zu machen, um auch differenzieren zu können, wie wir damit umgehen. Wichtig ist, dass wir als Christen eine politische Verantwortung haben. Wir lesen das zum Beispiel in Römer 13. Da sollen wir nicht gegen die Regierung arbeiten, sondern wir sollen uns der Obrigkeit unterordnen. Und dass wir auch für diese Obrigkeit, für diese Menschen beten. Das heißt, uns soll es nicht egal sein und Gott sagt nicht, ist egal, was die da machen, sondern betet für sie, aber seid auch Menschen des Friedens. Das sagt Paulus den Thessalonichern im 2. Thessalonicher Brief. Seid Menschen des Friedens, sorgt für Frieden, führt ein normales Leben und seid nicht irgendwie abgehoben außerhalb von dieser Gesellschaft, sondern führt ein friedliches Leben. Und unser Grundgesetz ist auch, gehört auch zu dieser christlichen Verantwortung, dass man es nicht komplett trennen kann. Und zwar, dass wir auch Werte, die wir aus dem christlichen Glauben haben, aus der Bibel haben, wichtig sind für eine Gesellschaft. Ich weiß nicht, wie sehr ihr euch mit dem Grundgesetz beschäftigt habt, aber viele Werte davon, vieles von diesem Weltbild oder auch Menschenbild, das kommt aus der Bibel heraus. Und das einfach zu trennen, zu sagen, ja, das ist halt einfach so, weil es halt so ist, das hat nicht funktioniert und deshalb könnt ihr selber mal nachlesen, im Grundgesetz steht sogar drin, dass wir eine Verantwortung vor Gott haben. Und interessanterweise, als die Zusammenführung war mit den neuen Bundesländern aus der ehemaligen DDR, hätten die diesen Punkt als, ja, DDR stand jetzt nicht unbedingt dafür für christlichen Glauben oder Religion allgemein oder für Glaube an Gott. Und selbst die haben erkannt, wenn wir keine Verantwortung vor einem Gott haben, wer auch immer das ist, dann ist es alles irrelevant. Dann haben wir es vor Menschen, aber die ändern sich und so weiter. Wir haben eine Verantwortung vor Gott und das steht im Grundgesetz, in dem Teil davor, explizit drin, weil wir gemerkt haben, sonst geht es mit der Gesellschaft den Bach runter. Interessant, oder? Und es ist nicht in der Gesellschaft, die sagt, wir sind alles Christen. Nein. Deswegen kann man den christlichen Glaube und auch Politik, also gesellschaftliche Entscheidungen, nicht vollends trennen, aber wir können es auch nicht gleichsetzen. Warum? Christlicher Glaube ist eine persönliche Entscheidung, eine Vertrauensentscheidung von einer einzelnen Person. Und Politik spricht auch für Menschen, die diesen persönlichen Glauben nicht haben. Und ich glaube, dass das wichtig zu verstehen ist. Warum? Weil viele politische Entscheidungen einfach nicht einfach sind. Sie sind nicht einfach. Und Politiker zu bewerten aus der Sicht, ja, ich bin jetzt Christ und dann das ist falsch, richtig und so weiter, das ist total schwer. Und die stehen in so einer Spannung, wenn du dich selber mal in dieser Position siehst. Du kannst ja nicht nur als Christ Entscheidungen treffen für Menschen, die diesen Glauben ja gar nicht persönlich angenommen haben. Wow, was für ein riesen Spannungsfeld ist das. Und das kann uns vielleicht helfen, diesen Umgang oder diese Fragen auch ein bisschen zu verstehen und auch vielleicht an manchen Punkten ein Stück weit gnädig zu sein und auch das zu tun, was Paulus in Römer 13 sagt, dass wir an manchen Punkten Vertrauen schenken. Nicht in allem und nicht alles absegnen, aber manchmal auch sagen, hey, okay, ich muss denen vertrauen, weil die tragen eine ganz, ganz große Last. Was hat denn Jesus und Politik, oder was hat Jesus mit Politik zu tun? Nicht viel. Erstmal, weil Jesus hat keine Politik gemacht. Wir schauen auf die politischen Fragen und stellen uns auf die Situation und stellen uns die Frage, was würde ich tun? Aber Jesus, der hat nicht nach der Politik gefragt, sondern er hat gefragt, was will denn Gott, was will denn mein Vater? Und sein Ziel und sein Auftrag war es nicht, wie viele es erwartet haben, und vielleicht geht es dir auch so, dass du so gewisse Erwartungen hast an so eine politische Lösung. Jetzt muss doch die Lösung kommen. Aber Jesus hatte damals die Erwartung von den Menschen gehabt, jetzt die Römer zu besiegen und Autorität auszuüben und so Schwert zu ziehen und ein ganzes Volk jetzt ja, einfach die platt zu machen. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat einen anderen Weg gewählt. Jesus ist nicht in die Politik gegangen, sondern er hat einen Auftrag gehabt, die Menschen zu retten, und zwar, was im Herzen passiert. Und das ist was ganz anderes. Und es ging ihm nicht darum, einfach nur seine Macht auszuspielen, die er ja gehabt hätte. Und uns als Nachfolger soll das inspirieren. Und wir sollen mal auf Jesus, glaube ich, viel mehr schauen, in die Bibel hineinschauen. Okay, was ist denn unser Auftrag? Und was vielleicht nicht? Wo sollen wir uns darauf konzentrieren und wo nicht? Und das führt zum nächsten Punkt, und zwar, dass es eine geistliche Verantwortung gibt oder ein geistliches Reich, aber auch ein weltliches Reich. Und die Bibel das unterscheidet. Eine große Frage ist, wie sollen wir mit Israel und ganz speziell mit den Juden umgehen? Aktuell, da erleben wir mal wieder extremen Judenhass auf der Welt. Und ich habe mich gefragt, warum denn schon wieder die Juden? Warum denn schon wieder? Und warum auch wieder so vehement und so krass und so breit? Krass, wie viele Menschen auf Demos gehen. Also was müsste denn sonst passieren in der Welt oder in Deutschland, dass so viele Menschen plötzlich aufstehen und gegen etwas demonstrieren? Und das betrifft Menschen in einem ganz mickrigen Teil der Welt. Und für uns ist das irgendwie schon normal, dass es so ist. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann gibt es dort eine Antwort. Und zwar ist Israel, das Volk Israel, das auserwählte Volk Gottes. Und das ist nicht nur im Alten Testament so, sondern auch im Neuen Testament. Und ich lade euch da gerne mal ein, Römer 9 bis 11 zu lesen. Und zwar soll aus diesem Volk ein Segen entstehen für die ganze Welt. Und dieses Volk hat etwas Unmittelbares damit zu tun, mit der Errettung für die ganze Welt. Römer 9 bis 11. Und dementsprechend ist alles, was dahin führt für eine Errettung zu dem Ziel von Gott, das macht die Menschen, macht vor allen Dingen die bösen Mächte nervös. Und sie versuchen, das zu verhindern. Und es sollte uns nicht wundern, dass das passiert. Und wir gerade hier in Deutschland, wir sehen immer alles so auf so einer sachlichen Ebene. Aber wir dürfen nicht vergessen, in der Bibel steht drin, dass wir keinen Kampf im Fleischlichen, also so in dem rein das, was wir sehen und anfassen können, sondern dass wir auch einen geistlichen Kampf haben. Und ich glaube, das spielt auch eine wichtige Rolle an dem Punkt, dass dort auch, ja, dass es nicht einfach nur auf so einer einfachen Ebene ist, sondern auch auf einer geistlichen Ebene. Und das ist, glaube ich, wichtig für uns zu wissen, weil es uns hilft, auch damit umzugehen. Ist es deshalb gut, weil jetzt Israel das auserwählte Volk ist? Ist es deshalb gut, was die tun? Also kann ich jetzt einfach, keine Ahnung, sagen, alles, was die entscheiden, ist super. Meine Mutter, die hatte immer so eine Israel-Fahne und war auch so ein bisschen Israel-Fan. Und ich fand das immer voll komisch, weil ich nicht verstanden habe, warum. Und ich habe mich auch irgendwie nicht so mega damit beschäftigt. Ich dachte so, okay, das ist irgendwie weird, was habe ich mit denen zu tun? Und irgendwann ist mir so die Frage aufgekommen, ja, heißt es denn, wenn man so Israel-Fan ist oder so, dass das alles gut ist, was die tun und was die entscheiden? Weil das ist ja so das auserwählte Volk. Und da kann ich eine ganz klare Antwort aus der Bibel heraus sagen, und zwar nein, das ist nicht alles gut. Zum einen reicht ein einfacher Blick mal in das Buch der Könige, also es sind nur zwei Bücher, Buch der Könige oder Chroniker geht auch, und du siehst, wie viel falsch läuft in dem Volk Israel. Also die meiste Zeit, was die Könige dort tun, ist einfach nicht gut. Und Gott ist sogar einer der größten Kritiker von seinem eigenen Volk, was er ausgewählt hat. Und das ist total, glaube ich, auch wichtig zu verstehen für heute. Ich kann nicht auf Israel blicken und sagen, so dieses Land an sich, alles ist gut, was die tun. Aber auch nicht alles, was die tun, ist schlecht. Ja? Aber klar ist, ich kann nicht einfach sagen, ja, Israel, okay, gut, passt. Die sind speziell und Gott hat die ausgewählt. Nein, das stimmt nicht. Und da dürfen wir unterscheiden. Und ich glaube, da müssen wir an manchen Punkten auch unterscheiden. Aber es soll uns nicht zu einem Hass führen. Ein Hass, den wir gerade aktuell wieder so krass erleben. Und ein kurzer Blick in unsere, erstmal nicht die deutsche Geschichte, sondern generell als Christen. Wir als Christen haben extrem über Jahrhunderte die Juden verfolgt und getötet. Zwei Stichworte Mittelalter und dann später dann so Martin Luther, aber auch viele, auch schon früher hat es angefangen, dass die Juden, dass wir als Christen die Juden gehasst haben und auch verbannt haben, obwohl eigentlich ganz klar ist, wir sind, und da sind wir auch wieder in Römer 9 bis 12, bis 11, wir sind ein Teil, wir sind als Christen verbunden mit ihnen. Da ist das Bild von einem Baum und wir gehören dazu, wir sind da hineingepflanzt. Und auch das ist wichtig, dass wir da eine Verantwortung haben als Christen. Über unsere deutsche Vergangenheit muss ich nicht viel sagen, das ist präsent oder vielleicht muss ich dazu was sagen, keine Ahnung, aber das, mir geht es heute nicht um Politik. Aber auch wir als Deutsche wissen ja, was passiert ist und wie schlimm das war. Und wir erleben das, diesen Hass woanders jetzt heute auf einer ähnlichen Weise wieder. Die Geschichte des Volks Israel ist eine Geschichte des Hasses gegen das Volk Israel. Und irgendwie begleitet es dieses Volk immer und überall, wo sie sind. Und heute haben wir Menschen, die eigentlich gar keinen Grund haben oder allen Grund haben, das auch zu verurteilen, was auch die Gegner von Israel tun, aber sie sind dafür. Das macht gar keinen Sinn. Also Menschen, die, wenn sie da leben würden in Gaza, die würden verurteilt werden und sie hätten nicht mal einen Tag, würden sie auf der Straße überleben und die sind trotzdem vor allen Dingen gegen das, was die Juden tun oder was Israel tut. Und das sollte uns aufmerksam machen, dass wir merken, die Juden bekommen wieder und wieder einen Hass entgegen. Ich habe damals, ich komme aus Ludwigshafen am Rhein, die offiziell hässlichste Stadt Deutschlands. gab es so eine Umfrage. Die haben so eine Sightseeing-Tour, da kann man die hässlichsten Orte in Ludwigshafen sehen. Genau. Und meine Gemeinde war dort mitten in einem sozialen Brennpunkt. Und ich liebe diese Menschen dort und weiß nicht, irgendwie kann ich mich mit denen gut, die liebe ich einfach, diese Einfachheit. Und wir hatten dort eine Jungscharbeit angefangen mit den Straßenkindern von dort. Und wir hatten 95% Muslime, also fast nur muslimische Kinder. Und es war total spannend, so eine Arbeit zu machen, weil das sieht, kann ich euch versprechen, ganz anders aus, als wenn wir hier mit Kindern arbeiten. Und wir waren häufig in einem Dialog, weil wir wollten denen nicht einfach irgendwas überstülpen, sondern auch fragen, wie ist es bei euch und so weiter. Und was wir aber gemerkt haben als Mitarbeiter ist, dass die einfach so, die haben ja nicht viel Ahnung, so Kinder, die klein sind, die hassen einfach die Juden. Und die haben gefragt, was? Wieso? Woher? Warum? Und sie sagen, ja, das wird uns in der Imamschule, und ich meine damit nicht überall, dass es überall so passiert, aber dort bei ihnen war das so, in ihrer Imamschule wurde das ihnen so beigebracht. Und da habe ich gedacht, wow, wie krass, wie grundlegend dieses Weltbild von diesen Kindern schon beeinflusst ist. Und da war die Frage, was ist unser Auftrag als Christen? Und darum geht es ja auch heute. Was können wir tun? Was möchte denn Gott für uns? Was ist denn Gottes Wille? Ich habe noch zwei Punkte, bevor ich diesen Abschluss auch mache. Ich mache die nur kurz, aber ich dachte, das ist vielleicht hilfreich als Entscheidungshilfe. Und zwar, weil wir erleben an vielen Ecken in der Welt Kriege und Gewalt und wir fragen uns, okay, dürfen wir als Christen oder sollen wir als Christen jetzt dafür sein oder absolut pazifistisch? Und dann nochmal ein Link zu Römer 13, und zwar, dass dort auch steht, dass es zum Beispiel okay ist, und das ist jetzt vielleicht wichtig für Carmen, es ist auch okay, Polizist und Christ zu sein und auch eine Waffe zum Beispiel zu tragen, weil in Römer 13 steht, dass sie das auch für Ordnung sorgen sollen. und dass es nicht grundsätzlich falsch ist, da wo Gewalt, also Gewalt kann man nicht mit Sünde gleichsetzen. Das heißt, dass wenn man sagt, okay, Krieg ist immer gleich Sünde, würde bedeuten, dass Gott selber im Alten Testament zur Sünde aufgerufen hat. Das hat er aber nicht. Aber, und das ist wichtig, nur Gott selber hat etwas in Auftrag gegeben, und zwar ausdrücklich und in einem ganz spezifischen und abgegrenzten Rahmen, und das tut er heute nicht mehr. Und das bedeutet, dass wir heute nicht einfach sagen können, ja, wir führen jetzt einen Krieg, einen heiligen Krieg oder wie auch immer, oder Gott hat uns dazu aufgerufen, weil Gott tut es heute nicht mehr. Wir haben heute keinen Auftrag und wir finden es als Christen auch nicht, dass wir jetzt in den Krieg ziehen. Wir dürfen aber Gewalt nicht gleich als Sünde sehen. Und auch Jesus selber hatte an einem ganz speziellen Punkt, in Johannes 2 lesen wir das, auch mit Gewalt die Menschen aus dem Tempel gejagt. Das ist aber kein Aufruf für uns. Aber gleichzeitig hilft das vielleicht uns auch für Entscheidungen, dass wir nicht Gewalt mit Sünde gleichsetzen können. Sind die aktuellen Geschehnisse, also das Schlimme, was gerade passiert, die vielen Menschen, die gerade sterben, ist es ein Hinweis auf die Endzeit? Das war eine Frage, die viele Menschen beschäftigt hat. Und ich kann darauf eine einfache und eine lange Antwort, ihr bekommt eine einfache, keine Angst. Zum einen ist zu sagen, auch hier wieder, diese Frage ist nicht neu. Und oft führen genau solche Krisen immer wieder zu dieser selben Frage und auch zu falschen Annahmen, jetzt kommt Jesus wieder. Und die ganz klare Antwort aus der Bibel ist, wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Und wir sollten jetzt, das wäre auch schon ziemlich arrogant, wenn wir heute denken, weil wir das jetzt in unserem Kontext plötzlich erleben, Leute, das, was wir gerade ein bisschen erleben, erleben die Menschen in anderen Teilen der Welt jeden Tag viel schlimmer. Und wir maßen uns an, plötzlich zu sagen, jetzt kommt irgendwie Krieg, was wir hier jetzt noch gar nicht explizit erleben, und jetzt ist die Endzeit. Leute, geht mal in ein anderes Land und ihr werdet erleben, was die jeden Tag erleben. Und die hätten viel mehr Grund zu sagen, wir sind in der Endzeit. Und das sollte uns ein bisschen helfen zu verstehen, nicht was wir hier erleben ist maßgeblich, sondern das passiert überall auf der Welt und gerade jetzt an so vielen Orten, von denen wir in den Medien gerade gar nichts hören. Also wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt, aber ja, es gibt Hinweise auf der ganzen Welt, wenn das auch zunimmt, dieses Maß an Gewalt. Aber viel wichtiger als die Frage, sind wir jetzt in der Endzeit, die für viele auch so eine Faszination auslöst, ist die Frage, was ist denn unser Auftrag? Und ich bin wieder bei dem Punkt, was ist denn Gottes Wille? Was möchte denn Gott für uns jetzt gerade? Und welche Verheißungen gibt er uns? Und da ist mir begegnet, dass wir, ich habe das vorhin schon mal angerissen, dass wir häufig zu solchen Fragen erst dann kommen, wenn es schon fast zu spät ist oder wenn wir hineingeworfen sind in irgendeine Situation und wir dann völlig hilflos sind, weil wir nicht bereit sind, weil wir denken, oh, pff, also uns hier, alles cool, alles gut. Und wir merken das gar nicht. Wie gesagt, vor wenigen Jahren wären viele Fragen nicht aufgekommen oder nicht so krass. Und wenn ich dann darüber gesprochen habe, auch über das Alte Testament zum Beispiel, dann war eher so, boah, Gott ist doch heute nicht mehr so. Wenn man jetzt aber für zum Beispiel so einen Rachepsalm liest und das mal sagt, so was zum Beispiel jetzt Menschen erleben dort in Israel, Juden, die ihre Angehörigen auf grausame Art und Weise verloren haben, dann kann man verstehen, dass ein David zum Beispiel sowas ausdrücken will vor Gott. Nicht, dass es gut ist, aber da kann man vielleicht besser verstehen, dass es die Realität ist. Und ich habe keine Ahnung, was in Deutschland passiert, I don't know. Es steht nicht in der Bibel, keine Ahnung, ich weiß es nicht, vielleicht bei Wikipedia oder so. Aber wir sollten bereit sein und nicht immer nur hinterherhecheln, was die nächsten Themen sein könnten oder so, sondern in die Bibel hineinschauen und wissen, was kommt auf uns zu. Und dass Verfolgung kommt, sollte uns dann nicht erschrecken. Dass wir für die Meinung, die wir haben, selbst wenn wir sie liebevoll sagen, wer eine Meinung, auch eine christliche Meinung mit Hass sagt, der hat selber Schuld, wenn er dann Shitstorm kriegt. Aber wenn Menschen oder wir als Christen selbst liebevoll unser christlichen Glauben leben und dann Verfolgung erleiden, dann sollte uns das nicht erschrecken. Weil die Bibel ist ganz klar und voll davon. Zum Beispiel 1. Petrusbrief. Also seid bereit. Bereit zu sein, Bibel zu lesen und da hineinzuschauen und nicht einzuschlafen. Und dann nehme ich mich selber voll mit. Also nicht, dass ihr so schlecht seid, sondern hey, yo, ich habe gemerkt, ich habe mich so mit so vielen Dingen nicht beschäftigt und deshalb keine Orientierung und weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber es ist wichtig, dass wir dranbleiben und dass wir nicht einschlafen als Christen. Und das ist mein letzter Punkt, die Frage jetzt auch, okay, was sollen wir denn tun? Was ist denn unser Auftrag? Wir hatten früher ein Sommerlager und ganz am Ende von diesem Sommerlager, da haben wir immer einen lauten Spruch gehabt. Und zwar drei Worte, Jesus ist Sieger. Jesus wollten wir groß machen und wir wollten auch sagen, Jesus, um den geht's. Jesus ist Sieger. Und Jesus, der möchte, dass er seine Liebe, seine Versöhnung für das, was er gekommen ist, dass das groß gemacht wird. Es ging ihm nicht darum, viele Menschen zu überzeugen, sondern Menschen zu gewinnen. Und vielleicht sollten wir uns mal, macht das gerne auch in Kleingruppen oder auch so in der Familie mal drüber zu sprechen oder mit Freunden, was kann denn jetzt gerade eine Möglichkeit sein, dass Jesus groß wird? Dass wir nicht Menschen überzeugen oder überreden für irgendeine Meinung, sondern dass Menschen gewonnen werden für Jesus. Dass sie seine Liebe erkennen. Und ich habe euch zum Schluss einen Bibelvers mitgebracht, also kein Bibelvers, sondern eine Bibelstelle aus Kolosser 1, die das nochmal ausdrückt, wer Jesus ist, für was er gekommen ist und was auch unser Auftrag ist. Ich lese vor, Kolosser 1, Vers 15 und folgende. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, Sichtbares und Unsichtbares. Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten, ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allem anderen und alles hat nur durch ihn Bestand. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Ich bete noch. Jesus, ich stehe jetzt hier ganz, ganz demütig, nicht als jemand, der ganz viele Antworten hat, sondern als ein Mensch, wie jeder andere hier, der fragen kann, was möchtest du? Was hast du jetzt gerade in der aktuellen Situation, mit dem, was wir gerade erleben, mit uns ganz persönlich, aber auch mit uns als Gemeinde vor? Und wir möchten als Gemeinde ein Markenzeichen der Liebe vermitteln. Und wir möchten, dass Frieden in die Welt kommt, Frieden in die Herzen. Und ich danke dir, Jesus, dass du für uns gelitten hast und dass wir das gleich auch im Abendmahl feiern dürfen und dass wir jetzt einfach nochmal in diesem nächsten Lied nochmal zusingen dürfen, was wir von dir erwarten und uns wünschen. Amen.